ARD.
Also ich habe dann im Hochsommer so Strickpullis angehabt und ich hatte auch teilweise Oberteile doppelt und habe das dann so heimlich geswitcht.
Ihr habt gerade Annika gehört. Schon als Teenager bemerkt sie, dass sie schwitzt und zwar viel mehr als andere. Hier erzählt sie uns ihre Geschichte und sie spricht auch darüber, wie sie heute mit ihrem Schwitzen umgeht.
Ich meine, hat sich doch auch noch nie jemand Gedanken gemacht, sich einen Korken in den Arsch zu stecken, damit man nicht kackt, oder? Also ich finde das irgendwie so verrückt, dass man einfach seinen Körper daran hindert, seine Arbeit zu machen.
Tabula rasa.
Tabula rasa.
Weg, weg, weg mit Tabus.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa, unserem Anti-Tabu-Podcast in der ARD-Audiothek. Ihr habt hier gerade Annika gehört. Sie hat Hyperhidrose. Was genau das bedeutet, das klären wir im Laufe dieser Podcast-Folge noch ganz genau für euch. Ganz kurz gesagt, aber Annika schwitzt sehr viel. Ich bin Sally, ich habe diese Folge recherchiert und mit mir im Studio ist heute Clara. Sie hört meine Recherchen und Gespräche heute zum ersten Mal. Hi Clara.
Hallöchen.
So, Clara, und wir machen jetzt hier direkt am Anfang, gemeinsam mit unseren Tabula Rasis zu Hause am Strand oder beim Sport, mal eine Sache. Direkt mal Arme hoch und Schweißcheck.
Ja.
Wie ist dein Schwitzlevel gerade so?
Jetzt gerade geht's. Warte, lass mich mal fühlen. Nee, ist okay. Ich habe auch eben noch Deo benutzt, tatsächlich extra, bevor ich hierher komme, okay. Damit du eine angenehme Geruchserfahrung hast mit mir.
Sehr gut, ja. Sehr gut. Ja, ich muss sagen, bei mir so Situationen wie hier im Studio sind auch immer so die Situationen, wo ich ganz gerne anfange zu schwitzen. Mhm. Deswegen, aber geht, glaube ich, auch gerade noch. Ist ja ganz relativ kühl hier drin.
Ja.
Es ist ja so, dass fast alle Menschen schwitzen. Zu dem fast kommen wir später noch, aber die Frage steht natürlich im Raum, wie viel Schwitzen ist eigentlich normal und wann gilt es als übermäßig in Anführungsstrichen? Was für Behandlungsmöglichkeiten gibt es dann und bringen die es wirklich oder haben wir vielleicht vielmehr ein gesellschaftliches Problem? Wir wollen uns heute also auch anschauen, warum so viele Menschen beim Thema Schweiß die Nase rümpfen und uns die Frage stellen, wieso etwas so Natürliches und auch vor allem Lebenswichtiges mit so viel Ekel und Scham belegt ist. Diese Fragen klären wir heute mit Annika, die uns ihre Geschichte erzählt und auch uns erzählt, wie sich ihre Einstellung zum Thema Schwitzen geändert hat im Laufe der Zeit. Außerdem sprechen wir mit Dr. Roxy Yu. Sie ist Fachärztin für Dermatologie in Berlin, hat selbst einen Podcast mit dem Titel Hautgeschichten und sie spricht bei Instagram als dr.roxyyu über diese Themen. Annika ist heute 34 Jahre alt. Sie wohnt in einem kleinen Dorf in Brandenburg. Sie ist Schauspielerin, Hochstelzenläuferin und sie spricht auf ihrem YouTube-Kanal Nimmersatt auch über Bücher. Ich bin vor allem auf sie aufmerksam geworden, weil sie mal ein Fotoprojekt gemacht hat zum Thema Hyperhidrose. Und da fand ich ihre Gedanken und ihre Geschichte eben total inspirierend. Da sie schwitzt und dass sie vor allem viel schwitzt, das fällt Annika das erste Mal so richtig auf, als sie in die Pubertät kommt.
So die erste Menstruation und dann ging es los mit dem Schwitzen. Und dann vergleicht man sich ja auch in der Zeit richtig viel, weil man so viele Unsicherheiten hat. Und dann habe ich schon sehr schnell gemerkt, oh, das ist ganz schön doll bei mir. Und ich bin ja groß geworden in einer Umgebung, wo der größte Wert der Frau, schrägstrich des Mädchens, ist, wie man aussieht. Und dann habe ich gedacht, oh Mist, die anderen Mädchen, die schwitzen halt nicht.
Ja, und während es vielleicht noch als normal und gewöhnlich gilt, beim Sport zum Beispiel zu schwitzen, ist das bei Annika anders. Sie schwitzt nämlich immer.
Also es war täglich ohne großen Auslöser, aber wenn dann noch was Psychisches dazu kam, was Aufregendes, dann wurde das noch mehr. Also dann hat man ja direkt, wenn man aufgeregt war, hatte man ja noch mehr Angst. Und dann hatte man noch mehr Angst vor soziale Interaktion und so weiter. Was das dann auch wieder bedingt, dass man sich in sein Schneckenhaus verkriecht, sag ich mal. Das Wichtigste war ja, dass die Jungs einen toll finden und dass man schön aussieht und ohne Makel ist. Und das hat mich einfach in der Zeit wirklich sehr beeinflusst und belastet.
Annika zieht sich deshalb zu dieser Zeit immer mehr zurück und die Tatsache, dass es bei ihr eben mehr läuft als bei anderen Mädchen in ihrem Alter, ruft auch ganz starke Gefühle hervor.
Und dann habe ich mich einfach übel dafür geschämt. Also ich habe das versteckt. Ich habe mich auch noch gar nicht so anderen Menschen anvertraut, sondern das war jetzt nicht nur auf das Schwitzen bezogen. Es gab ja auch, ich hatte so kleine Brüste, ich hatte Augenringe. Also alle Unzulänglichkeiten und alles, was so kommentiert wurde von außen, dafür habe ich mich einfach super geschämt und mich versteckt.
Wie ist es bei dir, Clara? Was für Situationen kennst du so? Wann fängt es bei dir an zu laufen?
Also bei mir ist es tatsächlich, ich glaube nicht, dass es bei mir so einen krassen Zusammenhang gibt mit so Emotionen. Also ich habe auch schon so Schwitzehände, wenn ich nervös bin, so klar. Aber bei mir, ich bin sehr, sehr temperatur- und so luftfeuchtigkeitsempfindlich. Also wirklich, da, ich muss nur spazieren gehen. Und ich habe erstens einen roten Kopf und zweitens fange ich wirklich an zu schwitzen. Also beim Sport, mir läuft es da wirklich, also in Bächen, ich bin so eine Kopfschwitzerin. Kopf und Gesicht ist bei mir richtig. Also man sieht es auch direkt, ne? Und also körperliche Aktivität jeglicher Form, wenn es warm ist, wenn es schwül ist, dann bin ich direkt voll am Start beim Schwitzen.
Ich finde so, Sport und körperliche Aktivität ist aber so eine Situation. Ich finde, da ist es teilweise sogar anerkannt und okay, wenn man schwitzt.
Ja, wobei, ne, ich muss auch sagen, ich spiele auch Theater und mache so Musical und so Zeug, wo man dann auch irgendwie mal tanzt auf der Bühne und so weiter. Und da schwitze ich halt auch richtig krass. Ne? Also da stehe ich auf der Bühne und habe irgendwie gerade, es ist nicht mal viel. Ne, es muss nicht mal eine krass anspruchsvolle Choreografie oder muss auch gar kein Tanz sein. Es reicht doch einfach von der Bühne irgendwie da ein bisschen hin und her zu laufen. Und dann geht es bei mir halt irgendwie auch schon los. Und obwohl das eine körperliche Aktivität ist, in dem Moment denke ich mir so, boah, ey, ohne Witz, warum muss das denn jetzt gerade irgendwie sein?
Ja.
Also
ja.
Du hast da vollkommen recht, das ist natürlich beim Sport irgendwie so eine, wo man sich so denkt, ja, da kann man ja dann ruhig schwitzen.
Ja, wenn man schwitzt, dann hat man richtig erst Sport gemacht.
Genau.
So ein bisschen so vielleicht auch das Ding. Oder ich glaube auch so Sauna ist halt auch so eine Situation da. Ist vielleicht auch, da ist ja dann auch gut, wenn man das dann alles rausschwitzt und so. Es hat ja auch alles eine...
Da schwitzen auch alle dann.
Ja, genau, da schwitzen dann auch alle, natürlich. Ich finde, woran ich auch denken musste, du hast ja gerade eine Folge zum Thema Lesben-Sex gemacht.
Ja.
Und das Sex ist ja auch so ein Thema.
Oh,
ne?
Ja.
Da ist auch Schwitzen ist ganz, da sieht man die Leidenschaft. Wenn man dann schwitzt, dann ist es irgendwie so positiv konnotiert,
finde
ich. Ja,
das stimmt.
Und wenn es eben außerhalb dieser Situation ist, dann habe ich schon das Gefühl, wird das teilweise ein bisschen kritischer so betrachtet. Warum schwitzt die Person jetzt und was sagt es vielleicht aus? Und bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich schon das Gefühl habe, dass ich relativ viel schwitze. Also ich kann es irgendwie, man kann es ja immer auch so schwer, so dieser Vergleich ist ja auch gar nicht so einfach, ne? Aber manchmal denke ich mir auch so, oh, ist doch nicht normal, dass ich jetzt schon wieder schwitze. Und ja, diesem das ist doch nicht normal, wollte ich natürlich auch ein bisschen auf den Grund gehen. Und für diese Folge habe ich dafür mit der Dermatologin Dr. Roxy Yu gesprochen. Sie sieht je Woche in ihrer Praxis so 2 bis 3 Menschen, die schwitzen und viel schwitzen, mit denen sie dann halt darüber spricht. Das kann teilweise sein, weil die Leute kommen und sagen, ich schwitze einfach so viel. Aber manchmal, dass es einfach auch auffällt beim Hautkrebs-Screening zum Beispiel, dass es da dann sehr viel läuft. Viele der PatientInnen von Roxy Yu sind jung, einfach weil die Symptome von dieser Hyperhidrose, also diesem übermäßigen Schwitzen, einfach in jungem Alter schon auftreten. Aber Schwitzen, das macht der Körper ja nicht ohne Grund. Schweiß ist nämlich grundsätzlich sehr, sehr wichtig für uns als Menschen.
Grundsätzlich ist Schwitzen wichtig, damit wir unsere, ja, also ne, das, was so schön als Detox dann vielleicht auch immer mal wieder genannt wird, also dass wir was ausscheiden, was wir nicht brauchen, also für auch den Haushalt an Salzen, ne, unser Schweiß ist ja auch salzig und damit können wir das regulieren und wir können aber vor allem auch unsere Körperkerntemperatur regulieren. Wenn wir schwitzen, dann ist eben Wasser auf der Haut und das Wasser verdunstet und wenn das Wasser verdunstet, dann kühlen wir ab. Deswegen schwitzen wir eben in Situationen, wo uns besonders heiß ist, ne, wenn entweder die Außentemperatur sehr hoch ist oder wenn wir uns bewegen, Sport machen.
Ja, viel von dem, was wir auch gerade schon angesprochen haben. Und wenn wir schwitzen, damit diese Körpertemperatur sich reguliert, dann nennt man das thermoregulatorisches Schwitzen. Also es ist eben, wenn wir Sport machen. Aber es gibt noch eine andere Art des Schwitzens und das ist das emotionale Schwitzen. Also wenn Emotionen wie Stress oder Angst eben dieses Schwitzen hervorrufen. Und ich habe ja schon zu Beginn gesagt, dass fast jeder Mensch schwitzt. Und das ist so, weil es tatsächlich sehr wenige Menschen gibt, die kaum oder wirklich gar nicht schwitzen. Und das ist aber gar nicht so gut. Also das kann tatsächlich sehr gefährlich werden, weil der Körper dann eben nicht die Möglichkeit hat, die Temperatur zu regulieren. Und das steht auch so ein bisschen im Gegensatz zum übermäßigen Schwitzen. Da wird zwar ganz viel drüber gesprochen und man will es irgendwie verhindern und verstecken und es wird nach Lösungen gesucht, aber gefährlich ist das meist nicht.
Mhm. Medizinisch unterscheidet man zwischen primärer Hyperhidrosis und sekundärer Hyperhidrosis. Sekundär heißt, es gibt eigentlich einen anderen Grund und deswegen schwitze ich viel. Zum Beispiel bei einer Schilddrüsenüberfunktion oder bei einer Krebserkrankung. Bei den meisten Fällen handelt es sich um die primäre Hyperhidrosis. Das heißt, es gibt keinen anderen Grund.
Genau, und um diese primäre Hyperhidrosis, um die geht's hier jetzt heute vor allem. Also da gibt's eben keinen anderen Hintergrund, keine Erkrankung, das ist nicht gefährlich. Und da ist es tatsächlich so, dass das Schwitzen dann auf bestimmte Bereiche ganz oft begrenzt ist. Für manche Betroffene ist es unter den Achseln, an den Händen oder Füßen oder am Kopf. Das kommt auch oft vor. Selten ist es tatsächlich so, dass der ganze Körper von oben bis unten betroffen ist. Und in Deutschland sind das so 1-2% der Menschen, die übermäßig viel schwitzen. Genau, jetzt haben wir ja gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen. Also bei dir ist es vor allem am Kopf, hast du gesagt. Aber hast du dich schon mal gefragt, ob das normal ist oder irgendwie dich da irgendwie versucht einzuordnen oder mit jemandem schon mal drüber geredet oder so?
Ich habe da schon drüber nachgedacht, ob das normal ist, weil ich das so im direkten Vergleich, so ich meine klar, also bei mir hängt immer auch irgendwo eine körperliche Betätigung damit zusammen oder halt eben diese erhöhte Temperatur. Deswegen war ich da jetzt nie so, oh Gott, bin ich jetzt krank oder sowas? Aber ich habe schon so gedacht, so boah, ey, ich schwitze schon doch deutlich mehr als andere, gerade so im Vergleich, wenn ich das dann so bei anderen irgendwie angeguckt habe. So ein gewisses Leiden ist für mich da schon auch mit verbunden, weil gerade irgendwie im Sommer, ich hab irgendwie das Gefühl, ich mag den Sommer nur deswegen nicht, weil ich so doll schwitze. Und deswegen gehe ich nicht gern raus im Sommer, deswegen, weil ich da wirklich nur 2 Schritte rausgehen muss und dann geht das halt, merke ich schon so diesen leichten Film auf der Stirn oder so, dieser klassische Schweiß auf der Oberlippe, ne? Also ich habe auch irgendwann dann mal so pflanzliche Präparate ausprobiert, die ich irgendwann mal so gesehen habe, weil ich war so, ja, vielleicht bringt's ja was, vielleicht reduziert's ja das irgendwie so ein bisschen. Und da habe ich schon so ein paar Mal mich gefragt, vielleicht sollte ich da doch auch mal irgendwie das ärztlich abchecken lassen, ob man da irgendwie, vielleicht hängt es mit Hormonen zusammen oder keine Ahnung. Ja. Also das war für mich schon mal die Frage.
Ja, Gesicht ist wahrscheinlich auch schwieriger, weil man da natürlich auch jetzt nicht so gut Deo, also ich weiß nicht, gibt es sowas wie ein Gesichtsdeo oder so?
Gute Frage. Ich kriege immer mal wieder so Anzeigen, so ganz klassisch, ne, du redest drüber, in dem Moment hast du auf Social Media die Anzeige, also kriege ich immer mal wieder so Anzeigen für irgendwelche Hilfsmittelchen, aber ich habe noch nie von Gesichtsdeo, so normales Deo habe ich jetzt auch nicht fürs Gesicht probiert, aber wer weiß.
Ich habe so ein neues Produkt erfunden.
Gesichtsdeo. Kaufen Sie jetzt.
Ja. Ja, ich habe ja gerade auch schon gesagt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich relativ viel schwitze. Und ich habe mich deswegen natürlich dann auch gefragt, wie man das eigentlich ermittelt. Also ist das jetzt normal oder gilt das jetzt schon als übermäßig? Ist natürlich auch die Frage, inwieweit muss man das dann immer alles sozusagen als krankhaft direkt bezeichnen. Kommen wir auch später noch dazu. Aber ich habe für einen kleinen Test etwas mitgebracht. Und zwar gibt es eine Möglichkeit, die eigene Schweißproduktion zu messen. Ich habe mit dabei 2 Kaffeefilter und eine Feinwaage.
Okay.
Und wenn wir uns gleich von Roxy Yu erklären lassen, was wir hier machen, würde ich dich jetzt einmal bitten, diesen Filter einmal entgegenzunehmen. Ja. Und diesen Filter legen wir uns jetzt sozusagen so unter, auf die Achse, unter die Arme.
Also so mit der runden Seite nach unten.
Dass einfach die Achse mit dem Filter bedeckt ist. Also dass der sozusagen dann den Schweiß einsaugen kann in dem Moment. Das ist jetzt die Aufgabe.
Machst du das so?
Ich habe jetzt so.
Du hast so, okay.
Genau. Ja. Und dann einfach so rauflegen, dann Arm runter.
Schön.
Und während wir jetzt eine Minute ungefähr warten, lassen wir uns jetzt von Roxy Yu erklären, was wir gerade machen und was für Möglichkeiten es gibt, den eigenen Schweiß zu messen.
Man kann das Ganze zwar auch objektivieren mit bestimmten Tests. Zum Beispiel gibt es da so Tests, dass man in einer bestimmten Zeit eben schwitzt, ne, und dann mit einem Löschpapier, quasi so ein Kaffeefilter, dann den Schweiß aufsaugt und misst, wie viel da ist. Oder man kann auch gucken, wie groß ist der Schweißfleck. Man kann das auch messen mit so einem Jodstärketest, dass man die Achselhöhle zum Beispiel bepinselt mit Jod und dann Stärke drauf pudert und dann sieht man, wie sehr der Farbumschlag dann ist und wie groß das Gebiet ist. Das kann man zwar machen, aber letztendlich ist die Frage, ob das Schwitzen übermäßig ist, total subjektiv, ne?
So, das wollen wir jetzt machen, aber ich habe einen Fehler gemacht. Wir hätten den Kaffeefilter vorher noch
wiegen müssen. Oh, wir hätten ihn zuerst wiegen müssen. Oh,
ich glaube, ich hole jetzt mal kurz noch einen Kaffeefilter zum Wiegen.
Ist jetzt nicht verfälscht, wenn du jetzt rennst? Der Kontrollfilter ist im Anmarsch.
So, der Kaffeefilter. Ich kann dir nicht sagen, ob es jetzt funktioniert tatsächlich. Der Kaffeefilter ohne Schweiß wiegt 1,6 Gramm.
1,6 Gramm, okay.
Und jetzt würde ich den vollgeschwitzten Kaffeefilter.
Ja.
Geht so. Kannst du dann jetzt auch mal rausholen.
Oh krass, aber guck mal, der Unterschied, ne?
Wow, deiner ist voll
meiner
sauber.
Meiner ist trocken quasi.
Deiner ist trocken.
Ja, so gut wie zumindest.
Meiner ist voll, guck deiner mal. Ist,
ja.
Aber ich schwitze auch tatsächlich unter den Achseln am meisten, muss ich sagen. 50 Milligramm.
50 Milligramm Schweiß hast du
das
jetzt.
Das ist sehr interessant.
Ja.
Willst du deinen auch mal rauflegen?
Ja. Ja,
gib mir die Waage. Also das ist jetzt 0 eingestellt und das, was jetzt drauf ist, nichts.
1,7, also nix.
Wow, ja. Okay.
1,6, 1,7.
Das ist ganz spannend, weil tatsächlich ist es so, dass man von übermäßigem Schwitzen in der Achselhöhle, also axillärer Hyperhidrosis, spricht man ab einer Schweißmenge von 50 Milligramm pro Minute.
Ach, krass.
Also könnte ich jetzt mal darüber nachdenken,
könntest
was das bedeutet.
Mal nachdenken.
Man muss jetzt auch sagen, das waren jetzt hier wahrscheinlich auch nicht so optimale Bedingungen. Also es wird für eine Minute gemessen, es soll nicht zu kalt sein tatsächlich, die übliche Luftfeuchtigkeit. Wahrscheinlich soll man auch nicht in so einer Stresssituation wie so einer Podcast-Aufnahme sein.
Ja.
Das ist ja wirklich auch bei mir, wenn ich Interviews aufnehme oder so, ist immer so, ich fange sofort an zu schwitzen. Das ist eben eine Möglichkeit, um zu messen, wie viel man schwitzt. Und hat eigentlich auch ganz gut geklappt, ne? So.
Interessant, ja, ja, voll.
Unbedingt notwendig sind solche Tests beim Arzt aber nicht. Die können aber dann irgendwann notwendig werden, wenn die Krankenkasse zum Beispiel einen Nachweis möchte und auch Kosten übernehmen soll für bestimmte Behandlungen, zum Beispiel eine Operation oder auch noch andere Behandlungen, zu denen kommen wir gleich noch. Und der Test kann halt auch hilfreich sein, um zu gucken, ob da wirklich mehr Schweiß ist. Mit diesem Test kann man dann halt auch abklären, ob das vielleicht auch so ein bisschen so ein psychologischer Effekt ist. Also ich habe nur das Gefühl, dass ich total doll schwitze.
Ja. Okay.
Und aber eigentlich schwitze ich nicht mehr als andere. Mhm. Da diese Möglichkeit gibt es eben auch. Annika erreicht auf jeden Fall schon früh den Punkt, an dem sie sagt, so geht es nicht weiter. Wenn sie schwitzt, dann ist es nämlich so, dass der Schweiß ihr wirklich so bis zur Taille läuft aus der Achsel. An einen Arztbesuch denkt sie damals aber noch nicht sofort, sondern sie versucht natürlich erstmal irgendwie damit selbst zurechtzukommen. Und sie findet da auch verschiedene Techniken für sich.
Und dann habe ich demzufolge auch immer meine Arme so an den Körper gepresst, dass man es nicht sieht. Also meine Körperhaltung hat sich verändert. Ich war nicht mehr so laut, nicht mehr so auffällig, habe mich so ein bisschen zurückgenommen. Und ich habe auch mein ganzes Leben so ein bisschen danach angepasst. Also wenn FreundInnen gefragt haben, hey, wollen wir am Wochenende was starten? Dann ging bei mir gleich die Maschine los. Okay, dann muss ich dreimal diese Sachen einpacken und diese Sachen. Und habe da meistens abgesagt, weil es mir einfach zu anstrengend war. Und auch dahingehend immer mehr zurückgezogen.
Hm. Gerade dieses Arme pressen, wenn man schon schwitzt, kenne ich auf jeden Fall.
Ja, ja.
Kennst du sowas auch?
Ja, voll. Ich mache ganz viel so den, ne, hier so den Stirnwischer oder den Oberlippenwischer. Das sind so meine typischen Gesten.
Ja, ich muss sagen, also bei mir ist es ja vor allem unter den Achseln und ich habe auch das Gefühl zwischen den Beinen auch so eine typische Stelle.
Unter den Brüsten?
Unter den Brüsten,
total.
Auch total. Also so Underboob-Sweat.
Underboob-Sweat. Und dann, wenn das so an der Wirbelsäule so runter so.
Das habe ich lustigerweise nicht.
Am Rücken? Schon auch am Rücken.
Spannend.
Hast du nicht?
Nee, also am Rücken tatsächlich nicht. Also ich habe auch, wie du es jetzt so beschrieben hast, Gesicht habe ich auch nicht so wirklich, sondern eher so hinten am Haaransatz unten so. Und ich habe auch tatsächlich zum Thema so zwischen den Beinen schwitzen eine ganz, ja, für mich irgendwie unangenehme Story erlebt. Es ist gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten, da bin ich mal zum Yoga gefahren. Und beim Yoga hat man ja auch immer so diese Sporthosen an.
Ja,
also weißt du, diese Yoga, keine Ahnung, was das für ein Stoff ist, aber halt irgendwas Künstliches. Und ich war irgendwie im Stress. Ich bin auch so eine kleine Stressschwitzerin und musste da relativ lange hinfahren. Und ich wusste schon so beim Fahren, oh, es wird richtig, richtig knapp und ich muss auf die Tube drücken und war ultra gestresst, aber wollte da auf jeden Fall hin und es wurde immer schlimmer. Und dann, das war so eine hellblaue Leggings.
Ja.
Und dann bin ich aus dem Auto ausgestiegen, bin angekommen, bin ausgestiegen und hatte so richtig, also ich sah halt aus, als hätte ich mir eingepinkelt gehabt. Ja. Also ich hatte wirklich so meine Unterhose, hatte ich so einen richtigen Abdruck.
Ja, ja.
Und dann war ich halt auch noch wirklich so knapp da. Also ich bin so eine Minute, bevor die Stunde angefangen hat, angekommen. Die saßen da alle schon.
Ja.
Und ich musste dann, ich hatte auch nichts, um das so krass zu verstecken.
Oh,
weil ich habe mich natürlich dann auch einfach, also geschämt.
Ja,
ne?
Voll.
Ich meine, darum geht's hier heute.
Ja.
Und ja, dann habe ich halt irgendwie, musste ich da durch die Reihen laufen und ja, aber andererseits, ne, es ist halt irgendwie Schweiß und mein Körper war halt gestresst und hat versucht, sich wahrscheinlich irgendwie zu regulieren.
Ja, ja.
Aber diesen Kreislauf, dieses, man schwitzt, man spannt sich an, man schwitzt noch mehr, den kenne ich halt total gut. Ja, bei Annika war es dann auf jeden Fall so, dass sie dann auch angefangen hat, ihre Kleidung anzupassen.
Also ich habe dann im Sommer, im Hochsommer, so Strickpullis angehabt und ich hatte auch teilweise Oberteile doppelt und habe das dann so heimlich geswitcht und mich immer mehr auch so persönlich zurückgezogen. Ich war ja eigentlich ein Teenie, der nicht unauffällig war. Also ich war schon eher extrovertiert, würde ich sagen. Aber dieses Schwitzen hat mich dann doch sehr in mich einkehren lassen.
Ja, und es ist natürlich auch so, dass diese ganzen Maßnahmen, also Shirts doppelt dabei haben oder einen dicken Strickpulli anziehen, das löst ja das vermeintliche, in Anführungsstrichen, Problem nicht, dass Annika eben viel schwitzt und sich vor allem dafür schämt. Und Annika sucht immer weiter nach einer Sache, die ihr vielleicht hilft.
Es gab dann irgendwelche Tees, die man trinken kann oder was auch richtig krass war, so ein Aluminium-Deo aus der Apotheke. Aber dadurch habe ich mir die ganze Haut unter der Achsel weggeätzt und musste dann nachts so mit Kühlakku schlafen und so. Und das war dann auch so ein Punkt, wo ich dachte, boah, bis hierhin und nicht weiter. Es muss irgendwie eine Lösung her.
Warum schauen wir Menschen eigentlich so kritisch auf das Thema Schweiß? Und warum ist das so ein Riesenthema? Das habe ich mich natürlich auch bei der Recherche gefragt. Hast du dazu irgendwie Gedanken, eine Idee? Was könntest du dir vorstellen?
Ja, also ich kann mir vorstellen, also es ist für weiblich gelesene Menschen nochmal ein krasseres Thema ist.
Mhm.
Dass es vielleicht, boah, aber wo der Ursprung herkommt, also mit Sicherheit gibt es auch Männer, die sich damit total quälen. Also ich will das gar nicht irgendwie beschränken auf, Frauen haben da irgendwie krassere Probleme, also so will ich das irgendwie gar nicht teilen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwie irgendwelche, ja, Schönheitsideale halt auch eine Rolle spielen. Ne?
Und wir sind ja auch eine sehr kontrollierte Gesellschaft. Wir wollen uns auch immer so unter Kontrolle haben. Und die Schweißproduktion können wir ja gar nicht unter Kontrolle haben.
Nee, also gar nicht. Ja, völlig ohne. Ne? Kann man ja wirklich, hat man gar nicht im Griff.
Und was ich mir vorstellen könnte, dass ein großer Grund auch beim Thema Geruch liegt. Weil Schweiß und Geruch, das ist ja irgendwie was, was ja schnell in Verbindung miteinander gebracht wird. Und also wir kennen das ja vielleicht auch alle, wenn man irgendwie Sport macht und dann schwitzt man doll und dann riecht es vielleicht auch ein bisschen. Was würdest du denn sagen, wie riecht so typischerweise Schweiß?
Ist ganz schwierig, das zu beschreiben. Also immer so ein bisschen, streng ist halt ja auch kein Geruch, ne? Also es riecht so vielleicht manchmal ein bisschen säuerlich, auch je nach Person. Weiß ich nicht. Kann es ganz schwer greifen. Muffig.
Okay. Hätte ich tatsächlich so wahrscheinlich auch gesagt, wenn man mich gefragt hätte. Aber grundsätzlich ist Schweiß geruchslos.
Oh.
Also Schweiß riecht eigentlich gar nicht.
Ja.
Weil Schweiß hauptsächlich aus Wasser besteht, zu 99% und deswegen, ne, auch erstmal nach nichts riecht. Aber wir haben ja alle auf der Haut Bakterien und teilweise Pilze, die da eben auf der Haut leben. Und wenn die dann den Schweiß abbauen und zersetzen, dann entsteht da eben ein Geruch. Und das kann natürlich der Fall sein bei Menschen, die mehr schwitzen. Also da gibt's natürlich dann mehr Schweiß abzubauen. Aber das hat vor allem auch ganz, ganz viel mit Hygiene zu tun und mit sauberer Kleidung. Also wenn man sich wäscht und saubere Kleidung anzieht, dann sind da eben nicht so viele Bakterien. Und insofern kann man schon sagen, dass der Körpergeruch nicht so viel mit dem Schweiß zu tun hat, sondern tatsächlich mehr mit dem Thema Hygiene. Deswegen war das Thema für Annika jetzt auch gar nicht so präsent.
Das Thema Geruch ist für mich eher so sekundär und war für mich auch nie von Relevanz, weil das hat für mich ja auch mit Körperhygiene zu tun. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen. Es gibt Menschen, die waschen sich und riechen trotzdem und leiden darunter. Aber das war bei mir nie der Fall. Ich wollte damals ausschließlich diese OP aus optischen Gründen, weil ich mich sehr geschämt habe.
Ja, also für sie ist es wirklich so dieses, man sieht da einen Schweißfleck. Und ja, warum wir so das Gefühl haben, Schwitzen muss versteckt werden und ist vielleicht auch nicht normal. Und ja, was damit so die Gesellschaft und die Erwartung vielleicht auch damit zu tun haben, darüber sprechen wir gleich nochmal ein bisschen genauer. Vorher wollen wir uns aber nochmal anschauen, was Annika dann letztendlich unternommen hat. Im Alter von so 14, 15 Jahren, da fällt sie dann nämlich eben die Entscheidung, das kann nicht so weitergehen. Sie hat eben schon viel ausprobiert, merkt, dass sie sich immer mehr zurückzieht. Sie leidet darunter. Und ihre Mutter hat damals einen Kollegen, der das Thema auch kennt und sich deshalb auch hat operieren lassen. Und weil Annikas Mutter eben sieht, wie sehr ihre Tochter leidet, machen die beiden dann einen Termin bei diesem Arzt aus.
Ich weiß auch, dass der Arzt mir in die Pupillen geschaut hat und gesagt hat, oh ja, also das ist krankhaft, das übernimmt auf jeden Fall die Krankenkasse, da machen wir was. Ich weiß auch noch, dass der irgendwas von Komplikationen und so erzählt hat, aber das habe ich alles ausgeblendet. Für mich war nur noch so, oh wow, ich mach das, ich werde dann nicht mehr schwitzen. Und meine Mama hatte natürlich total Angst um mich, aber ja, ist da so mitgeschwommen und stand da immer hinter mir.
Für Annika war das also, man hat es jetzt gerade schon gehört, so ein absoluter Lichtblick, diese OP.
Totale Begeisterung, Hoffnung, mein Leben verändert sich, ich bin dann wieder zurück, denke ich so, ich kann wieder ich sein, muss mich nicht verstecken. Und das war für mich die Lösung aller Probleme, diese OP.
Ja, vielleicht ein kleiner Spoiler an dieser Stelle vorab. Die Lösung aller Probleme war die Operation nicht. Wir schauen uns auch gleich noch mal ein bisschen genauer an, wie das dann verlaufen ist und was sich wirklich verändert hat. Aber erstmal wollen wir uns noch anschauen, was so noch weitere Alternativen wären. Denn da gibt es auf jeden Fall einige. Und eins der Mittel, das so auch von vielen Hautärzten empfohlen wird, hat Annika ja auch gerade schon angesprochen. Das ist das aluminiumhaltige Deo, das eben in dem Fall von Annika ihr so die Achselhaut weggeätzt hat. Anderen Menschen hilft das sehr gut. Also da muss man einfach so ein bisschen selbst ausprobieren. Wie ist das bei dir? Du hast vorhin gesagt, du hast auch heute Deo aufgelegt. Genau, was ist das dann für ein Deo?
Das ist so ein Deo, so ein Stift. Also ich habe immer
Aha.
so Deo-Stifte oder ich hatte auch mal meine Zeit lang, es gibt auch diese Tiegelchen, wo du wirklich so
Ja.
mit den Fingern irgendwie reingehst, aber ich habe das Privileg, dass ich dafür nicht in die Apotheke muss, sondern dass für mich auch Drogerie-Deos da gut funktionieren.
Ja. Und hast du schon mal ein aluminiumhaltiges Deo benutzt?
Nicht bewusst. Also ich habe noch nie
Okay.
bewusst eins gekauft. Also wahrscheinlich nicht.
Okay. Und hast du mal so was zum Thema Aluminium-Deo mitbekommen? Also so gesellschaftliche Debatte oder so?
Ich kann mich ganz dunkel erinnern, dass ich da irgendwann mal was davon gehört habe, aber so richtig
Weiß nicht was.
konkret,
Okay.
war das große in den Medien auch oder?
Ja, also weil das war nämlich, als Roxy Yu und auch Annika von Aluminium-Deo gesprochen haben, hatte ich da sofort Alarmglocken im Kopf, weil ich mich nämlich sehr gut daran erinnert habe, dass so vor 10 Jahren vielleicht gab es in den Medien so ein bisschen Berichterstattung, Aluminium in Deos könnte das Risiko für Brustkrebs erhöhen. Genau. Und daraufhin haben eben ganz, ganz viele Anbieter ihr Sortiment umgestellt und ganz viel Deo dann auf einmal angeboten ohne Aluminium oder darauf hingewiesen, dass es ohne Aluminium ist. Auch ich habe dann vor 10 Jahren angefangen, total darauf zu achten, eben kein Aluminium-Deo mehr zu verwenden. Also wie eigentlich mein ganzer Freundeskreis. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie verwundert und erstaunt ich dann auch war, als Dr. Roxy Yu mir dann das erzählt hat.
Das muss man so ein bisschen differenziert betrachten. Also es gab mal, wenn man Brustkrebsdrüsengewebe untersucht hat, da hat man gesehen, dass dort sich wohl Aluminiumchlorid angereichert hat. Nun ist aber so ein bisschen die Frage, was ist da Henne, was ist Ei, ne? Also kann auch sein, dass einfach dadurch, dass dieses krankhaft veränderte Drüsengewebe eben ja stoffwechselaktiver ist, wo sich mehr Sachen anreichern, dass dann mehr Aluminiumchlorid gefunden wird. Also bis dato gibt es keine stichhaltigen Hinweise dafür, dass Aluminiumchlorid krebserregend ist. Und das ist auch so, dass man als Dermatologin das weiterhin so anwendet und auch empfiehlt.
Also das war für mich tatsächlich in der Recherche so eine extrem unerwartete Erkenntnis,
ja,
weil auch in Werbungen oder wie gesagt auf Deo-Flaschen eben ganz oft noch dieses ohne Aluminium so weit verbreitet ist. Und dass es eben so ist, dass es nicht nachgewiesen werden kann, Aluminiumchlorid gleich krebserregend, das zeigt auch eine Metastudie aus dem Jahr 2017. Die wurde in der deutschen und internationalen Ärztezeitung veröffentlicht. Und da wurde eben der aktuelle Forschungsstand so zusammengetragen und das Ganze eingeordnet. Und da gab es dann eben so die Erkenntnis, dass es eben bislang keine Belege dafür gibt, dass Brustkrebs durch Aluminium ausgelöst wird. Ja, dann ist natürlich die Frage, was ist das eigentlich, wenn wir da jetzt so ein Deo benutzen ohne Aluminium?
Letzten Endes ist es so, dass wenn man ein Deo ohne Aluminiumchlorid benutzt, ist es kein Antitranspirant. Also das heißt, es wirkt auch nicht gegen Schwitzen. Punkt.
Das ist der Unterschied quasi.
Spannend, oder?
Ja.
Solche Aluminium-Deos aus der Apotheke, wie auch Annika sie eben damals benutzt hat, sind auch heute immer noch so der Goldstandard in der Behandlung von Hyperhidrose. Und ja, Roxy Yu hat es auch gerade schon gesagt, sie macht dann bei ihren PatientInnen auch ziemlich viele gute Erfahrungen mit. Für Annika war es ja eben keine gute Erfahrung. Roxy Yu hat aber mir noch so ein paar weitere Methoden genannt, mit denen die Hyperhidrose behandelt wird heutzutage. Das ist zum Beispiel die Iontoporese, das ist so Gleichstrom, der läuft dann durch so eine Wasserwanne und dann kann man da abends vorm Fernseher irgendwie die Hände in diese Wasserwanne legen und dann läuft da der Strom durch und dadurch soll dann halt das Schwitzen so ein bisschen reduziert werden. Das ist vielleicht nicht so die ganz praktikabelste Option, also das muss man wirklich jeden Abend machen, 20 Minuten, also sehr, sehr aufwendig. Mhm. Und dann gibt es aber noch eine weitere Option, die aktuell auch ganz beliebt ist. Woran denkst du beim Stichwort Botox?
Ich habe mich gefragt. Ja, das wusste ich schon. Das habe ich schon mal gehört, ja, dass Botox gespritzt werden kann, wenn man viel schwitzt.
Ja.
Das ist doch
ja
bestimmt auch so ein Promi-Ding, oder?
Also es ist natürlich auch teilweise relativ kostenintensiv, muss man sagen. Mhm. So eine Behandlung mit Botox kostet einfach ein bisschen was. Mhm. Und wenn man jetzt eben nachweisen kann bei der Krankenkasse, man hat eine starke Hyperhidrose, dann kann es auch sein, dass die Krankenkasse das übernimmt. Aber wenn nicht, dann
muss man
es selbst zahlen. Und dann ist man wahrscheinlich als Promi ein bisschen besser gestellt. So.
Das ist einfach die Assoziation Botox-Promi direkt in meinem Gehirn. Ja. Auch ein bisschen fies eigentlich. Ah ja, okay, krass.
Ja, ich sehe das auch gerade tatsächlich ganz oft bei Social Media, dass irgendjemand berichtet, ah ja, ich habe mir jetzt hier wieder Botox in die Achseln spritzen lassen. Das Nervengift hemmt dann sozusagen einfach die Aktivität der Schweißdrüsen.
Ja, okay.
Und das bietet Roxy Yu auch in ihrer Praxis an.
Das Ganze ist natürlich so ein bisschen schmerzhaft, weil es dann was mit Spritzen zu tun hat. Botox kennt man ja so aus dem Beauty-Bereich vor allem. Das ist aber auch was, was eben die Schweißproduktion für einen gewissen Zeitraum, so typischerweise 3 bis 6 Monate, deutlich runterfahren kann. Da ist die Frage so ein bisschen die Kostenübernahme. Manche gesetzliche Krankenkassen übernehmen das. Das muss man aber vorher auf jeden Fall relativ aufwendig klären. Und auch bei den privaten Krankenkassen, das muss man vorher auf jeden Fall klären. Und das ist auch nicht ganz eindeutig, ob es dann übernommen wird. Aber von der Wirksamkeit her ist das tatsächlich ziemlich gut.
Das gehört dann zu den sogenannten Eagle-Leistungen. Sagt ihr das was?
Nee.
Das sind die individuellen Gesundheitsleistungen. Also es sind so verschiedene Leistungen, die man beim Arzt in Anspruch nehmen kann, aber die eben nicht unbedingt von der Kasse übernommen werden. Und ob diese Behandlungsoptionen hilfreich sind oder nicht, das kann man nachschauen in einem Eagle-Monitor online. Also da geht man einfach auf die Internetseite und kann dann halt lesen, was spricht dafür, dass man diese Option jetzt in Anspruch nimmt und was spricht dagegen, wie ist da so die Studienlage. Und da gab es eben auch verschiedene Studien, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, ob Botox jetzt empfehlenswert ist für die Behandlung von Schwitzen. Und da ging jetzt eben draus hervor, dass Botox das Schwitzen auf jeden Fall über einige Monate deutlich eindämmt, aber halt eben nur so für 3 bis 6 Monate, da muss man wieder neu spritzen. Das ist genauso wie, wenn man es sich in die Stirn schwitzt. Da muss man auf jeden Fall dranbleiben. Und es gibt auf jeden Fall einige Nebenwirkungen, also Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, Übelkeit. Das kann natürlich möglich sein, muss auch nicht unbedingt. Das ist wahrscheinlich wie bei fast jedem Medikament, dass es auch Nebenwirkungen geben kann. und auch an Händen und Füßen und jetzt zum Beispiel bei dir am Kopf ist es natürlich auch schwieriger, damit Botox zu behandeln. Also wenn man sich jetzt in die Finger zum Beispiel Botox spritzt, dann ja, können wir uns wahrscheinlich vorstellen, dass es schon auch ein bisschen schmerzhafter sein kann und auch teilweise die Feinmotorik dann beeinflusst. Ja. Also Botox kann eine ganz gute Lösung sein, für vor allem, wenn man unter den Achseln schwitzt, aber ist jetzt auch nicht so die Lösung aller Probleme. Dann gibt es noch Tabletten, die auch teilweise zum Einsatz kommen. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit eines chirurgischen Eingriffs. Und für den entscheidet sich damals Annika. Zwei Operationen hat Annika dann in dieser Zeit, einmal links und einmal rechts unter der Achsel, wird ihr der Sympathikus abgeklemmt. Das ist ein Teil vom Nervensystem. Ja, wie lief dann diese Operation?
Schlimm, muss ich sagen. Es waren also beides Male mit Narkose und die mussten immer auf einer Seite die Lunge einfallen lassen, damit sie an diesen Nerv rankommen. Und die Lunge brauchte seine Zeit, um sich zu regenerieren. Und dann wurde die andere Seite gemacht. Und bei der zweiten OP haben sie dann leider ein Loch in die Lunge gemacht, aus Versehen. Und dann hat sich diese ganze Sache ein bisschen verzögert. Also ich finde es im Nachhinein schon krass, was ich da auf mich genommen habe. Einfach nur dafür, um in diese Gesellschaft zu passen.
Ja, Annika musste dann wegen dieser Komplikation eben 2 Wochen im Krankenhaus bleiben, damit dieses Loch in der Lunge wieder zuwächst. Und das macht sie damals dann schon auch im Krankenhaus ein bisschen nachdenklich.
Also ja, in dem Moment, wo ich dann im Krankenhaus war, habe ich auch öfter mal drüber nachgedacht, war das jetzt wirklich richtig? Weil es eigentlich mein Körper macht das ja natürlich und ich greife da jetzt ein. Aber ich muss auch sagen, so richtig reif war ich zu der Zeit noch nicht. Also es hat dann immer noch überwogen, dass ich mich dann endlich präsentieren kann, wie ich bin.
Kennst du das auch? Also irgendwie so Situationen oder Momente, wo du irgendwie was gemacht hast in deinem Leben, um irgendwie dazuzugehören, reinzupassen?
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht auch sowas wie Thema Körperbehaarung. Also ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal als Kind, Teenagerin, ich würde schätzen so mit 12, 13, ich habe meine Arme rasiert, weil ich irgendwie so, ich habe jetzt diesen, siehst du wahrscheinlich auf die Distanz gar nicht, nee, ne? Wenn man nahe rangeht, sind so, die sind jetzt nicht hellblond oder sowas, ne? Und jetzt ist mir das vollkommen egal. Aber zu der Zeit irgendwie, wahrscheinlich gab es da irgendwann mal so einen gehässigen Kommentar von irgendjemandem aus der Schule, ne? Dann habe ich mir halt zum Beispiel die Arme rasiert.
Und das hat Annika tatsächlich auch erzählt, dass es jetzt gar keine gehässigen Kommentare gab. Also dass es eher so war, dass vielleicht Leute das Schwitzen von anderen Leuten kommentiert haben und sie halt so ein bisschen Angst hatte, was ist, wenn ich auch mal kommentiert werde.
Ja.
Aber manchmal ist es ja einfach auch nur, was für ein Bild uns übermittelt wird. Vielleicht ja auch in den Medien, in Filmen, in Serien. Und auch in der Werbung. Und da wollte ich auch auf jeden Fall nochmal hinschauen. Und ich habe mich dann gefragt, wie Schweiß in Filmen eigentlich zu sehen ist. Fällt dir da irgendwas ein?
Habe ich witzigerweise eben auch schon drüber nachgedacht. Also mir fallen spontan folgende Szenarien ein. Mhm. Sport. Im Sport sieht man Schweiß. Wenn irgendwas in einer, zum Beispiel in einer Wüste oder im Dschungel gefilmt wird, da sieht man Schweiß. Bei Sex sieht man Schweiß. Und vielleicht so in Stresssituationen. Also ich denke an so eine Verhörsituation, wo du dann so eine Schweißperle irgendwie so bei dem, der da verhört wird vom bösen Cop.
Ja.
Ne? Also da fällt mir das irgendwie ein. Aber jetzt nicht zum Beispiel, wenn jemand im Café sitzt und hebt die Hand, um zu bestellen. Ja. Da sieht man zum Beispiel keinen Schweiß.
Ja, mir ist sofort tatsächlich der starke, schwitzende Mann eingefallen. Also dieser Superheld oder dieser, weißt du, der dann einfach ein richtiger Held ist und einfach viel schwitzt. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert und mir wurde da auch relativ schnell dann angezeigt, Bruce Willis in Stirb langsam. Ich habe dir das mal mitgebracht, das Bild.
Ja, ist aber auch sehr ästhetischer Schweiß. Also der betont ja wirklich perfekt seine Muskeln.
Also findest du hot?
Ja, schon ein bisschen hot. Schon ein bisschen hot.
Und eine schwitzende Frau?
Ja, finde ich persönlich auch ein bisschen hot.
Ja. Ja, aber fällt dir jetzt irgendwie eine schwitzende Frau auch ein?
Boah, gute Frage. Ich habe jetzt gerade irgendwie Squid Game geguckt.
Mhm.
Da schwitzen alle relativ gleichermaßen.
Ah ja, ah, spannend, okay. Ja.
Aber jetzt, wenn ich an so SuperheldInnen-Filme denke, da sind die Heldinnen meistens irgendwie. Ich habe jetzt die aktuellen aber auch nicht gesehen. Ja, vielleicht schwitzen da auch die Frauen, ich weiß es nicht.
Ja, ich habe dann an Wonder Woman gedacht und habe mir das auch nochmal angeguckt, wie das aussieht. Und ich zeige dir auch hier nochmal ein Bild.
Ja. Nee, da sehe ich jetzt keinen Schweiß.
Nee, also sieht so ein bisschen glänzend aus, ne? Aber eher so. Hat gerade, so. Wurde gerade gebronzt oder so.
Genau.
Also wirklich. Geschwitzt ist Wonder Woman nicht, obwohl sie da ja mit Karacho auf diesem Bild, muss man sagen, richtig, durch das Schlachtfeld rennt.
Ja.
Aber von Schweiß keine Spur. Und mir ist das auch aufgefallen in der Werbung von Deos.
Ja.
Und da habe ich dir auch mal zwei Beispiele mitgebracht, die ich mir jetzt gerne mit dir angucken würde.
Okay.
Und zwar einmal eine Frauenwerbung und einmal eine Männerwerbung. Okay, pass auf. Jetzt kommt die Frauenwerbung.
Erlebe duftende Frische und sicheren Deo-Schutz, der bleibt. Entdecke deinen Favoriten in der fantastischen Duftvielfalt von Fahr.
Und so sieht die Männerwerbung aus.
Neu, Nivea Man Fresh Ocean. Wir können nicht für dich ins kalte Wasser springen. Aber wir können dafür sorgen, dass du immer schön cool bleibst. Fresh Ocean Duschgel und Deo. Cool bleiben 48 Stunden, egal was kommt.
Ja, richtig schön in die Gender-Stereotypen reingeballert hier, diese zwei Werbeclips. Also der coole Mann, der von einem Felsen ins Meer springt und die Frauen, die ihn bewundern und dann dieses Frauendeo. Ach, allein, dass es Männer- und Frauendeo gibt, es ja auch schon so absurd. Ne?
Ja.
Dieses, ich treffe meine Freundinnen und nach der Rasur brennt's auch. Ne? So direkt immer hier Körperbehaarung. Ne? Frauen rasieren sich natürlich alle und super, dass es dann auch nicht brennt nach der Rasur so. Und auch die Farbgebung, ne?
Ja.
Ganz interessant, so diese schönen Pastelltöne, das die dunkelblau bei den Männern.
Ja, das ist natürlich, sind da jetzt Deos nicht die einzigen Produkte in der Drogerie, bei denen das so ist. Das betrifft ja fast alle Produkte, aber trotzdem, wir werden ja so geprägt. Das ist ja, wir sehen das ja im Fernsehen
Absolut. Von
klein auf und wachsen so auf und werden so geprägt. Und ich glaube, da kann sich niemand so ganz rausnehmen. Mm-mm. Und genau so empfindet das auch Annika.
Naja, die Gesellschaft verabscheut schwitzende Menschen noch immer und macht halt ein riesen Tabu daraus. Auch wenn jemand schwitzt, ich bin ja auch auf verschiedenen Schwitzeplattformen und so Sachen. Wenn da jemand schreit, oh, ich schwitze und so, dann geht es immer darum, wie man das verschwinden lässt. Aber nicht darum, weiß ich, mache eine Therapie und arbeite an deinem Selbstbewusstsein, weil es ist völlig fein zu schwitzen, sondern es geht auch in diesen Gruppen, wo viele schwitzen, geht es immer darum, es zu verstecken.
Die große Frage, auf die ich wirklich gespannt war, auch in dem Gespräch, war, wie ging es dann Annika nach der Operation?
Viel besser. Also ich habe dann unter den Armen einfach gar nicht geschwitzt zu der Zeit. Das hat auch so 3 Jahre angehalten und ich konnte halt anziehen, was ich wollte. Und ich bin da als Mensch nochmal so richtig aufgeblüht. Also ich habe da ultra das Selbstbewusstsein entwickelt. Ich wollte einfach nur noch raus und halt Annika sein und mich nicht mehr verstecken. Und das habe ich auch durchgezogen. Und ja, das war schon wichtig irgendwie für meine Entwicklung zu der Zeit.
Es gibt tatsächlich auch eine Studie aus dem Jahr 2019 von der Universität Graz. Da wurde auch überprüft, wie sich diese OP auf die Lebensqualität auswirkt von Betroffenen. Und die hat auch gezeigt, dass tatsächlich bei allen Formen von Hyperhidrose es eine statistisch signifikante Besserung gab. Also, dass das wirklich was gebracht hat, außer bei der faszialen Hyperhidrose. Das ist im Gesicht.
Oh,
wenn
nein.
Man im Gesicht, wenn man im Gesicht mehr schwitzt.
Ja.
93,7% der Betroffenen waren nach dieser OP auch zufrieden, aber die Studie hat auch gezeigt, dass mehr als 3/4 der Patientinnen und Patienten danach kompensatorisch geschwitzt haben, also einfach an einer anderen Stelle mehr.
Ja, okay.
Und so ist das auch bei Annika. 3 Jahre hatte sie ihre Ruhe.
Und dann hat sich das Schwitzen allmählich verlagert. Und soll ich auch schon sagen, wie es jetzt ist?
Gerne.
Wir sind halt überall und überall extrem, außer unter den Armen und im Gesicht. Ja, es wurde immer mehr. Also ich würde sagen, mit den Jahren immer konstant mehr geworden. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, es hört auf, sondern es wird einfach immer mehr. Der Schweiß sucht sich dann halt so seinen anderen Weg. So hat sich im Endeffekt auch überhaupt nicht gelohnt, diese OP zu machen.
Oh no. Mhm. Ach Mensch.
Ja. Also war sie wirklich so ein paar Jahre später wieder an dem Punkt, eben es läuft wieder mehr, sie schwitzt wieder mehr. Aber es hat sich auf jeden Fall durch die OP und auch durch diese 3 beschwerdefreien Jahre dann doch was verändert. Denn als es 3 Jahre nach dieser OP eben wieder losgeht mit dem Schwitzen, hat Annika plötzlich nicht mehr so das Bedürfnis, was dagegen zu unternehmen.
Also ich hatte dann wirklich dieses Selbstbewusstsein, dass ich mir dachte, warum eigentlich? Ich bin fein damit. Und wenn es Leute stört, dann gehören sie halt nicht in mein näheres Umfeld. Und auch im Arbeitskontext, da habe ich dann öfter mal gedacht, könnte das ein Ding sein. Aber auch da denke ich, ganz ehrlich, wenn jemand aufgrund dessen nicht mit mir arbeiten möchte, ist das auch keine gute Voraussetzung für eine Zusammenarbeit. Und dann muss ich auch nicht mit denen arbeiten.
Richtig cool. Richtig stark, finde ich. Ja. Also voll die krasse Entwicklung, auch innerhalb von 3 Jahren. Also, ne?
Ja, da hat sich einfach so in diesem Selbstbewusstsein was verändert. Vielleicht auch durch die Jahre, sage ich mal, in denen sie sich dann irgendwie ganz frei gefühlt hat.
Ja, ja.
Und deshalb kann sie auch gar nicht so hundertprozentig sagen, ob sie diese OP heute nochmal machen würde oder nicht.
Also da bin ich sehr, sehr zwiegespalten. Weil ich wäre heute nicht die Annika, die ich bin, wenn ich mich die ganze Zeit versteckt hätte und das nicht gemacht hätte. Aber wenn ich jetzt mit 34 mich entscheiden müsste, ob ich so eine OP mache oder nicht, würde ich ganz klar Nein sagen, auf keinen Fall. Aber ich kann einfach auch nicht sagen, dass mir das nicht gut getan hat zu dieser Zeit. Aber ich finde es traurig, dass ich das sagen muss.
Wenn wir das Selbstbewusstsein so ein bisschen als Konto wahrnehmen, dann hat sie in dieser Zeit vielleicht das Konto auffüllen können. Und ich finde es halt mega cool, dass es sich bewahrt hat bis jetzt. Ne?
Sie hat sich auch dann dazu entschieden, ganz offen damit umzugehen, dass sie einfach mehr schwitzt und sich auch einfach nicht mehr versteckt.
Ich kommentiere das auch. Also ich nehme das auch vorweg. Ich sage dann, boah, ich schwitze und hier, pass auf, meine Schweißdüse oder so. Also ich nehme das einfach vorweg, dann steht es da im Raum und dann sagt auch meistens niemand mehr was dazu.
Ich glaube, so war das auf jeden Fall oder ist es auch für Annika, dass sie nun einfach an den Punkt gekommen ist, dass sie festgestellt hat, nicht mein Schwitzen ist das Problem, sondern irgendwie auch, wie die Gesellschaft damit umgeht und die Tatsache, dass das eben so tabuisiert wird.
Ich lasse einfach laufen. Also klar, ich ziehe so Klamotten an, wo ich weiß, es trocknet schnell, weil jetzt, wenn es kalt ist zum Beispiel, dann friere ich halt auch, wenn ich dann so nass geschwitzt bin. Ich würde auch sagen, dass es mich nicht beeinflusst mehr. Vielleicht dann noch, da muss ich vielleicht doch noch mal zu dem hygienischen Punkt gehen. Also ich schwitze halt extrem an den Füßen. Und an den Füßen ist Schwitzen halt so ein Ding, da muss man halt öfter mal Socken wechseln und so. Das vielleicht noch, aber habe ich mir was angeeignet? Ich glaube, dieses Kommentieren, einfach, dass ich dieses Schwitzen kommentiere.
Und sie versucht auch, ein paar Denkanstöße in ihr Umfeld zu setzen. Deshalb hat sie eben vor ein paar Jahren auch dieses Fotoprojekt gemacht mit jungen Menschen, die eben viel Schwitzen und Hyperhidrose haben. Da würde ich dir jetzt eigentlich ganz gerne noch mal ein paar Fotos von zeigen.
Ja, ich bitte darum.
Ihr Zuhause findet die Bilder übrigens auf dem Instagram-Account von Annika, Annika_Geier. Und ich gebe dir jetzt mal mein Telefon rüber, Clara.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben hier, das ist auch so geil, ne? Die haben dann jetzt hier irgendwie so graue Sachen angezogen, wo man ja normalerweise so intuitiv sagen würde, ja, nee, grau im Sommer, nee, da sieht man ja direkt den Schweiß. Und die haben das, finde ich richtig cool, dass sie das quasi genutzt haben. Wir haben jetzt hier so 4 junge Menschen und wir haben Schweißflecken vorn an der Brust und unter den Armen und auch am Hintern. Fühle ich auf jeden Fall auch. Sieht schon aus, wäre es an dem Tag mir richtig warm gewesen. Nee, richtig schön. Voll cool. Ah ja, hier haben wir auch Fußschweiß, die nassen
halt
Socken.
So viele verschiedene Schweißarten. Und in der Caption hat Annika dann ihr Team sozusagen beschreiben lassen, wie sie so geprägt sind von der Hyperhidrose.
Also sie macht im Prinzip genau das, was ihr in diesen Schwitzgruppen irgendwie fehlt. Weil sie schreibt jetzt hier so ziemlich cool, was unser Körper leistet, warum wir schwitzen und klärt halt einfach so ein bisschen auf und ist so, hä, voll krass, wir quasi lüften unseren eigenen Körper damit ja eigentlich durch. Wir sorgen dafür, dass er nicht überhitzt und bla bla und so weiter. Und das, sie macht eigentlich ja genau das, was sie sich wünschen würde oder was sie sich vielleicht auch als Teenagerin gewünscht hätte, nämlich diese Aufklärungsarbeit und dieses Gefühl, was wahrscheinlich dann entsteht von, ey, guck mal, wir schwitzen auch, du bist nicht allein damit. Und das ist der Grund und das ist eigentlich ein cooler Grund und so.
Und dieses Projekt hat sie auch tatsächlich ganz ohne unternehmerischen Support umgesetzt, sondern einfach so mit ihrem Umfeld und so ein bisschen auf Spendenbasis. Und ja, deshalb war ihr ganz wichtig, auch nochmal das zu sagen.
Also an der Stelle liebe Grüße an mein Schwitzeprojektteam, Kevin, Julia und Marvin. Liebe geht raus.
Und ich habe natürlich dann Annika auch noch gefragt, was sie Betroffenen heute raten würde.
Also ich würde immer sagen, dass sie doch völlig okay so sind, wie sie sind. Am Ende muss das jeder selber entscheiden, wie bei allen Schönheits-OPs, wenn der gesellschaftliche Druck einfach so groß ist, dass es auf die Psyche geht und es dein Leben beeinflusst, dann mach's. Aber trotzdem hat es für mich auch immer so ein Geschmäckle, weil das wird ja dann für jede Generation auch schwieriger, weil dieser Sinn oder dieses Streben nach Perfektion nimmt ja kein Ende. Das wird ja nur noch schwieriger und mehr. Und eigentlich fände ich es schön, einfach wenn alle ein natürliches Selbstbewusstsein aufbauen und jeder einfach so leben darf, wie er leben möchte und weniger geurteilt wird.
Also wir sind ja bei Tabula Rasa hier, deswegen ist es okay zu schwitzen. Es ist auch okay, weniger schwitzen zu wollen. Man kann sich aber auch psychotherapeutische Hilfe suchen, wenn man merkt, irgendwie das hat vielleicht eher was mit einer Selbstwahrnehmung zu tun. Und da gibt es eben Möglichkeiten. Man kann sich an einen Dermatologen oder eine Dermatologin wenden. Und wenn ihr da noch skeptisch seid, dann hat auch Roxy Yu noch ein paar Worte für euch.
Also da absolut keine falsche Scheue. Ich würde sagen, das ist wirklich ein Thema, was wir häufig sehen in der Praxis und wo sich auch viele gut auskennen. Vielleicht hat man das auch schon mal angesprochen und fühlte sich nicht so ganz wahrgenommen oder hatte auch das Gefühl, naja, jetzt habe ich eine Sache probiert, aber das hat jetzt nichts gebracht. Ruhig nochmal einen zweiten Anlauf machen, weil es auch sinnvoll ist, dann nochmal zu reflektieren, warum hat es nicht geklappt. Ne? Liegt es vielleicht ja auch an der Anwendung und dann gibt es ja, wie ihr jetzt gehört habt, auch wirklich nochmal verschiedene Optionen, die man ausprobieren kann.
Das war's schon wieder mit dieser neuen Folge Tabula Rasa zum Thema Schweiß und Hyperhidrose. Für mich war das auf jeden Fall erkenntnisreich, irgendwie diese Folge zu recherchieren. Ich habe noch mal viel hinterfragt, auch mein eigenes Schwitzen noch mal neu beobachtet. Und auch in den letzten Wochen noch mal so mehr drauf geachtet, auf so Sachen wie Arme an den Körper drücken. Merke ich jetzt auch schon wieder. Keine Luft unter die Achseln lassen. Warum mache ich das eigentlich? Und fand auch wirklich besonders schön so Annikas Präsenz im Sinne von Own It, also dafür einzustehen.
Ja,
und
voll.
Ja.
Irgendwie cool, dass da Menschen sind, die drüber reden und die das mit einem teilen.
Voll. Ja, wie geht's euch denn nach dieser Folge? Was habt ihr mitgenommen? Was sind eure Gedanken oder vielleicht auch noch offenen Fragen? Erzählt uns sehr gerne davon. Per Mail erreicht ihr uns unter tabularasa@sr.de oder ihr schreibt uns bei Instagram tabularasa_podcast_sr. Wir freuen uns so oder so über Post von euch. Und wie immer an dieser Stelle haben wir jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch.
Es gibt Ereignisse im Leben, die keiner von uns beeinflussen kann und trotzdem treffen sie uns mit der vollen Wucht. Seien es Krankheit, der Tod eines geliebten Menschen, ein Unfall oder andere unheilvolle Begegnungen. In Schicksal, der SR1 Podcast über das Leben, da lernt ihr Menschen kennen, deren Leben sich von jetzt auf gleich total verändert hat. Ihr erlebt, wie zerbrechlich das Leben eigentlich ist, aber eben auch, wie stark Menschen werden können, wenn sie es sich wieder neu aufbauen. Hört doch mal rein in unseren Podcast Schicksal in der ARD Audiothek.
Und damit sagen wir jetzt Tschüss. Danke, dass auch du dabei warst, Clara.
Danke, dass ich da sein durfte.
Mach's gut und bis bald.
Bis bald.
Tabula Rasa.
Tabula Rasa.
Weg, weg, weg mit Tabus.
Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.